Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die erste Halbfinalistin eines Grand-Slam-Turniers, die in 1994 geboren worden war, das war Jeannie Bouchard. Der erste Halbfinalist eines Grand-Slam-Turniers, der 1999 geboren war, war Denis Shapovalov. Der erste Halbfinalist eines Grand-Slam-Turniers, der 2000 geboren war, das ist Felix Auger-Aliassime. Die erste Halbfinalistin eines Grand-Slam-Turniers, die 2002 geboren ist, das ist Leyla Fernandes. Allen ist gleich, sie kommen aus Kanada. Kanada erlebt im Moment einen absoluten Höheflug auf dem Turnierkalender. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den US Open. Leyla Fernandes und Felix Auger-Aliassime haben es ins Halbfinale geschafft auf verschiedenen Wegen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, Jeannie Bouchard ist noch jetzt, die Amerikaner sagen oder Engländer sagen, ein Afterthought. An sie wird nicht mehr so häufig gedacht, aber die anderen sorgen im Moment für Furore. Bianca Andreescu, Denis Shapovalov, Leyla Fernandes und jetzt dann auch Felix Auger-Aliassime. Das ist schon sehr, sehr stark, was Kanada im Moment hervorbringt. Wir haben gestern oder vorgestern schon drüber gesprochen.
Ja, ich denke, die können es über das nächste Jahrzehnt vermutlich mit jeder anderen Tennisnation aufnehmen. Weiß nicht, ob so viele Davis und Billie Jean King Cups warum kommen werden, aber bei den Grand Slam Titeln, denke ich, werden sie es wirklich mit fast jedem aufnehmen können, vor allem auch mit ihrem Nachbarn aus dem Süden. Da sind solche speziellen Talente bisher zumindest noch nicht zu sehen, aber das ist natürlich schon erstaunlich, was da für eine Generation hochgekommen ist. Das Ding ist ja, in Kanada, das läuft alles nicht für ein nationales Tenniscenter, sondern der kanadische Verband hat ja einfach den hoffnungsreichsten Junioren und Juniorinnen finanzielle Unterstützung zugesichert und alle haben dann so ihren eigenen Weg gefunden. Manche über das nationale Trainingszentrum, viele von denen sind runter in die USA gegangen und am Ende sind 4, 5 von denen dann wirklich zu äußerst erfolgreichen Tennisspielern und Spielerinnen geworden. Dürfen wir auch nicht vergessen, auf der Doppelseite haben wir mit Gabriela Dabrowski auch noch eine sehr junge Spielerin, die jetzt schon zu den Besten der Welt gehört. Also es ist erstaunlich, was da passiert ist.
Es ist erstaunlich, was da passiert und sehr, sehr erstaunlich war das, und das ist das erste Match, über das wir sprechen müssen, was Leyla Fernandes gestern gemacht hat. Sie hat gegen Elina Svitolina mit 6:3, 3:6 und 7:6 gewonnen. Und Leyla Fernandes, es ist nicht so, dass sie hier einen leichten Weg ins Halbfinale hatte. Sie hat in der ersten Runde Anna Konjuch besiegt. Dann in der zweiten Runde Kaya Kanepi, dann Naomi Osaka, dann Angelique Kerber und jetzt Elina Svitolina. Das sind zwei Spielerinnen, die auf Grand-Slam-Turnieren schon ihre Erfahrung gemacht haben, beziehungsweise sehr, sehr gut waren. Anna Konjuch auch schon mal Top-20-Spielerin. Naomi Osaka, über die müssen wir nicht mehr so richtig sprechen, auch nicht über Angelique Kerber und über Elina Svitolina. Ja, die hat ihre Probleme bei Grand-Slam-Turnieren, gehört allerdings auch zu den Top 5 der Welt. Was Leyla Fernandes hier für einen Weg hingelegt hat, das ist wirklich erstaunlich. Und gestern hat sie dem so ein bisschen ja die Krone aufgesetzt bislang. 6-3, 3-6, 7-6. Und sie hat sich auch im dritten Satz nicht dadurch beeindrucken lassen, dass Elina Svitolina ihren Weg zurückgefunden hatte nach Break-Rückstand und dass sie dann auch in den Tiebreak gekommen ist, dass sie das dann mit einem offensiveren Spiel getan hat. Alles, was Svitolina ihr entgegengeworfen hat, hat Leyla Fernandes gekontert. Und das ohne ein einziges Mal von ihrem Spiel abzuweichen.
Ja, das war das Beeindruckende. Also im ersten Satz haben wir eben die Svitolina erlebt, wie sie vermutlich nicht spielen will. Ziemlich passiv, alles durch die Mitte. Das hat Fernandes dann genommen, um selber relativ viel anzugreifen, Winkel zu setzen, den auch eher locker zu gewinnen. Im zweiten Satz hat Svitolina dann zu dem Spiel zurückgefunden, was sie in den vorigen Runden gezeigt hat. Mehr angreifen, mehr Tempo, mehr die Linien entlang gehen. Das war dann auch ziemlich beeindruckend von Svitolina, obwohl sie zum Ende des Satzes nochmal kurz gewackelt hat. Aber das war, was man, glaube ich, hätte erwarten können, sie in so ein Match hineinbringt. Und das hat sie dann ja auch fast durchgehend gehalten. Ich würde sagen, im Tiebreak war Svitolina dann doch nochmal ein bisschen passiver. Aber das Match war jetzt keins, was sie in irgendeiner Form Fernandes auf dem Silbertablett überreicht hat, indem sie einfach darauf gewartet hat, dass irgendwas von Fernandes kommt, sondern Svitolina hat zumindest in den letzten beiden Sätzen eine ziemliche Top-Leistung gebracht und Fernandes war einfach besser in verschiedenen Aspekten des Spiels und das ist natürlich erstaunlich für eine, die jetzt gerade 19 geworden ist am Montag und auf eine absolute Veteranin getroffen ist, die ja eben es nicht weggeworfen hat, sondern an einer besseren Spielerin gescheitert ist.
Und vor allen Dingen hat Leyla Fernandes ja nicht so richtig die großen Matches bislang gehabt, diese, die unter dem Brennglas sind, der gesamten Öffentlichkeit. Aber sie scheint daran ja sich wirklich aufhängen zu können und sie scheint ja das mitnehmen und genießen zu können, das, was sie an Aufmerksamkeit bekommt und das, was sie an Energie dann auch vom Publikum bekommt, weil sie hat ja dann auch immer wieder, und das macht sie durch das Turnier durchgehend, seitdem sie auf den großen Plätzen steht, dass sie das Publikum dann auch pusht, weil die haben sie ins Herz geschlossen jetzt. Und wir haben es vorhin gesagt, Amerikanerinnen, US-Amerikanerinnen sind im Moment nicht vertreten in diesem Turnier mehr. Und da ist dann, ist es dann sehr leicht, eine Spielerin zu adoptieren, die von North of the Border herkommt. Und du hast es gesagt, im ersten Satz war Svitolina vielleicht ein bisschen passiv. Das ist vielleicht dieses Spiel von Svitolina gewesen, was wir in ihrer Karriere sehr, sehr häufig gesehen haben, wo sie etwas passiver ist, wo sie einfach nur die Bälle zurückspielt, wo sie selber nicht die Initiative ergreift. Diese Matches von Svitolina haben wir zu häufig gesehen und das ist ja auch vielleicht das, woran sie immer so ein bisschen gescheitert ist in ihrer Grand-Slam-Karriere.
Ja, übrigens, wenn du gerade gesprochen hast, habe ich nochmal geschaut, eben Fernandes gegen Top 20 Spielerinnen. Vor diesem Turnier hatte sie davon genau 6 Stück. Eins war ein Fed Cup Match und ansonsten eben bei den Grand Slam Turnieren, wo sie dann jeweils gescheitert ist, muss man auch sagen, relativ klar gescheitert ist in den letzten anderthalb Jahren. Und dann kommt sie hier hin und auf einmal gegen diese Top 20 Spielerinnen ist sie die beste Spielerin. Und das ist eben wirklich total erstaunlich, war für mich auch so nicht absehbar, eben weil sie in diesen größeren Matches dann doch eher klar verloren hat. Sie hat Krejcikova in Tokio verloren, sie hat gegen Mertens in Australien verloren, sie hat gegen Kvitova bei den French Open letztes Jahr gewonnen, Kennen hat klar gewonnen bei den US Open letztes Jahr gegen sie. Also normalerweise war das eben die Hürde. Das hatten wir ja, glaube ich, am Anfang dieses Laufs auch herausgestrichen, dass das eigentlich die Matches sind, in denen sie gescheitert ist seit ihrem Durchbruch. Und dann kommt sie hier hin und frühstückt eben eine nach der anderen von denen ab. Und das ist ja das Erstaunliche. Und du hattest ja auch nochmal beschrieben, was das Problem von Svitolina in den, kann man schon sagen, in den letzten 5 Jahren oder so gewesen ist. Sie hat sich ja damals wirklich mit ganz passivem Spiel nach oben gearbeitet und hat dann Waffen in ihr Spiel reinbekommen. Einen ersten Aufschlag, eine Vorhand, mit der sie den Court öffnen kann, aber hat es so häufig nicht gezeigt. Vielleicht hat sie da die olympische Bronzemedaille ein bisschen befreit, dass sie sich das mehr traut. Aber es hat eben hier gegen Fernandes nicht gereicht, die bisschen besser den Court öffnen kann, die einfach mehr Winkel in ihr Spiel reinbekommt. Und ich hätte gedacht, dass Svitolina das vielleicht noch besser abdecken kann, wenn der Court richtig breit wird. Aber das hat Fernandes immer wieder geschafft, zum Beispiel Svitolina in die Rückhandecke zu schicken und dann die Linie entlang zu gehen mit dem nächsten Schlag und ihn dann entweder am Netz abzuräumen, muss man auch sagen, dass sie sehr effektiv, oder ihn dann doch schon ganz als Winner unterzubringen. Und das kann ich mir vorstellen, wird Svitolina erst recht fuchsen, dass sie hier auf hohem Niveau gespielt hat und dann trotzdem verloren hat.
Der zweite Satz war deutlich aggressiver von Svitolina. Du hast es gesagt, sie hat dann versucht, die Linie entlang zu spielen. Sie hat selber die Initiative in den Rallyes übernommen. Und dann konnte sie dann auch diesen Vorsprung verteidigen, auch wenn sie am Ende etwas gewackelt hat in diesem zweiten Satz. Was mich an Leyla Fernandes beeindruckt hat, wir haben es vorhin gesagt, sie hat ihr Spiel nicht verlassen. Vor allen Dingen hat sie die Grundlinie nicht verlassen. Hat Elina Svitolina die Bälle sehr, sehr tief bekommen, dann hat Leyla Fernandes sie im Aufsteigen genommen. Hat sie die etwas kürzer gespielt, auf die T-Linie, hat es Leyla Fernandes die Winner gespielt. Leyla Fernandes hat niemals zugelassen, sich das Spiel von Svitolina aufdrücken zu lassen. Und das finde ich beeindruckend und dann auch mit 19 Jahren. Aber das, was sie da an der Grundlinie gemacht hat, das fand ich überragend, wie sie überhaupt keinen Zentimeter Platz gemacht hat auf dieser Grundlinie und sich nicht da zurückdrängen lassen.
Ja, und jetzt können wir natürlich schon mit einem Auge nach vorne schielen, denn wenn sie das im nächsten Match schaffen will und umsetzt, dann Chapeau.
Ja, genau, das wird sie im nächsten Spiel vielleicht dann auch umsetzen müssen und sie hat dann allerdings auch eine Spielerin, der das völlig egal ist, wer auf der anderen Seite des Platzes ist, die ihr Spiel dann durchzieht und dann auch ihr druckvolles Spiel durchzieht, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Der dritte Satz war dann eine sehr, sehr spannende Geschichte. Erst ging Fernandes mit einem Break in Führung, dann konnte Svitolina das Break zurückholen und dann war es eine Geschichte, wo Fernandes durchaus ihre Schwierigkeiten hatte, ihren Aufschlag zu halten, aber Svitolina ihre Chancen nicht nutzen konnte. konnte und am Ende ging es dann in den Tiebreak und diesen Tiebreak hat dann Leyla Fernandes mit 7-5 gewonnen und das war nervenstark, das war aktiv durchgezogen, das war nicht auf die Fehler gewartet und wenn wir drauf schauen auf die Winner und Unforced Error Statistik, am Ende stehen 42 Winner für Leyla Fernandes, 31 Unforced Errors. Das ist eine super Statistik und Svitolina wird sich mit ihren 32 Winnern und 25 Unforced Errors auch nicht grämen müssen.
Also eben, der erste Satz, der ist, denke ich, wo Svitolina sich einfach ärgern wird. Ich glaube, da hat sie drauf gesetzt, dass sie die Veteranin ist und dass Fernandes schon irgendwie Fehler gegen sie machen wird. Aber hätte sie eigentlich auch schon aus den Matches vorher lernen können, dass das Fernandes vermutlich nicht tun wird. Und der war ein bisschen weggeschenkt. Einfach dadurch, das waren so viele Bälle straight durch die Mitte auf den Körper von Fernandes und das ist eine Mittelgegenspieler, die sich im Lauf wohlfühlen und die gern Winkel spielen. Aber da hätte sie merken müssen relativ schnell, dass Fernandes auch einigermaßen aus dem Stand gute Winkel spielen kann. Und dann der zweite, der war dann so, wie Svitolina das ganze Turnier gespielt hat. Und wo man auch mal sagen muss, ja, das Respekt, dass sie das sich getraut hat, in Anführungszeichen. Das scheint ja jetzt nicht unbedingt in ihrer Persönlichkeit zu liegen, ein aktives Tennis zu spielen. Und der dritte, der war dann eben ein Match auf hohem Niveau. Und ich glaube, wer vom gestrigen Tag nichts gesehen hat und sich einen Satz angucken möchte, das ist er gewesen.
Das ist er gewesen. Und Leyla Fernandes steht im Halbfinale. Und ich brauche nicht mehr so viel Fantasie, mir vorzustellen, dass Leyla Fernandes am Samstagabend den Pokal in die Höhe hält, beziehungsweise die Trophäe in die Höhe hält, weil so, wie sie bislang gespielt hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann auch durchziehen kann. Auf der anderen Seite denke ich, irgendwann müsste dann auch die Kraft ausgehen, weil das, was sie macht, dieses Spiel, was sie hat und dann ja auch die Emotionen, die sie rauslässt, das ist dann ja auch sehr, sehr kraftkostend und ich bin gespannt, ob sie das dann am Donnerstag beziehungsweise morgen wird halten können, dieses Niveau und dann auch diese Emotionalität hochzuhalten, weil sie spielt mit dem Publikum, sie spielt mit den Emotionen, sie hat eine Box, die total abgeht, Fitnesscoach etc., Familie, die da sitzt. Ich bin gespannt, wie weit das dann im Kopf dann auch klar geht, dass sie das dann durchziehen kann.
Bin ich nur gespannt, ich bin ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, damit können wir überleiten zu dem anderen Match, denn Arina Sabalenka, die jetzt auf sie im Halbfinale wartet, die hat halt nochmal 10, 15 km/h mehr Power als alle Gegnerinnen bisher, mit der Ausnahme von Osaka. Und sie ist in besserer Form als Osaka. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es da schwer werden wird für Fernandes, die Grundlinie einzunehmen und in derselben Form das Spiel aufzuziehen, wie sie bisher gemacht hat. Ich denke, da wird sie mehr in den passiven und in den Kontermodus verfallen. Aber vielleicht liege ich falsch und selbst das kriegt sie schon hin. Ja, meine Güte, dann kann sie wirklich hier den Grand Slam-Titel oder ihren ersten Grand Slam-Titel gewinnen. Ich würde sagen, da geht sie schon als solide Außenseiterin ins Halbfinale.
Denn sie trifft im Halbfinale auf Arina Sabalenka und die hat nicht so richtig viel Platz auf dem Court bislang verbracht in diesem Turnier. Sie hat gegen Barbora Krejcikova mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Natürlich war sie Profiteurin davon, dass Krejcikova nicht mehr fit war. Krejcikova hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, Mensch, ich habe über 100 Matches in diesem Jahr gespielt, Einzel und Doppel. Der Tank war einfach komplett leer. Aber Sabalenka muss das trotzdem durchziehen und sie hat es durchgezogen. Und das hat sie sehr souverän durchgezogen und sie hat Krejcikova überhaupt keine Chance gelassen. Und wir haben Fernandes gegen Svitolina gesehen, da war die durchschnittliche Ballwechsellänge bei etwa 6 Schlägen. Sabalenka gegen Krejcikova war nach nicht mal 3 Schlägen der durchschnittliche Ballwechsel beendet und Sabalenka hat hier eine ganze Menge an Kraft gespart, aber sie zieht es auch souverän durch und sie lässt sich von der Gegnerin auf der anderen Seite des Netzes überhaupt nicht aus dem Konzept bringen.
Ja, eine Horrorstatistik für Krejcikova, die glaube ich alles unterstreicht. Das waren das Match 38% erste Aufschläge, im ersten Satz waren es 24. Ja. Und damit kann sie nur untergehen. Ich meine, da kann sie so viel Variabilität, wie sie überhaupt nur haben möchte oder na, den Satz habe ich nun wirklich vergaloppiert. Also da kann sie mit so viel Variabilität kommen, wie sie nur möchte. Da hat sie einfach keine Chance gegen die Power von Sabalenka. Und so war das Match. Das hätte auch schneller gehen können. Sabalenka wirkt jetzt für mich auch nicht, als wenn sie immer auf 100% gegangen ist. Das war, glaube ich, nach ein paar Minuten klar, wie das einfach laufen würde, dass Krejcikova, die ja schon sich nach dem letzten Match behandeln lassen musste oder auch schon in den letzten Minuten des letzten Matches behandeln lassen musste, dass da nicht mehr viel kommen würde. Und die wirkte einfach platt, hat sie dann ja eben selber bestätigt. Das war passiv, die hat viele Bälle nur noch zurückgespielt, statt jetzt eben ja ihren ganzen Zauberkasten rauszuholen, und Sabalenka hat die Sachen abgeräumt. Und dann war es ein bisschen enger Mitte des zweiten Satzes, da sah es erst aus, als wenn Sabalenka auch nochmal davonlaufen würde, aber da hat sie dann selber ein paar Fehler gemacht. Krejcikova ist nochmal reingekommen, war ein bisschen enger, aber war eine ganz klare Angelegenheit, die auch 6-1, 6-2 hätte ausgehen können. Krejcikova, schwacher Aufschlag, nicht mehr viel Power drin, Sabalenka am Anfang alles weggepaced und dann ja ein bisschen das Tempo rausgenommen und dadurch hat es dann vielleicht nochmal 20 Minuten länger gedauert.
Sie hat alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Sie hat seit ihrem French Open Sieg hat sie zwei Grand Slam Turniere gespielt, in denen sie von Ash Barty und Arina Sabalenka besiegt worden ist. Letztes Jahr um diese Zeit hat sie 100.000er ITF-Turniere gespielt, beziehungsweise niedrigklassige WTA-Turniere. Der Weg von Barbora Krejcikova in diesem Jahr oder in diesem letzten Jahr ist einfach herausragend, ist bemerkenswert, ist stark, ist großartig. Wie gesagt, sie ist ein bisschen vor die Wand gelaufen heute und das hat sie dann ja auch selber dann gesagt. Sie hat sich hinterher noch traurig gezeigt, dass Garbine Muguruza ihr mangelnde Professionalität vorgeworfen hat am Match, in ihrem letzten Match, wo sie dann ja Atemprobleme oder Probleme mit der Atmung bekommen hatte. Krejcikovas Jahr ist durch diese kleine Niederlage in gar keiner Weise klein geredet.
Nee, und wir dürfen ja wirklich nicht vergessen, die French Open 2020 beginnen ja oder haben erst vor knapp einem Jahr begonnen, Mitte September. Da hat sie sich damals qualifiziert für das Turnier, ist in die vierte Runde gekommen, hat diesen Schwung dann genutzt, um in 2021 am Anfang sich in den Top 100 zu etablieren. Ja, und von da an, oder zumindest spätestens von dem French Open, man kennt jeder die Geschichte, dieses in Anführungszeichen frühe Ausscheiden jetzt hier in einem Viertelfinale verhindert, dass sie nochmal an Barty rankommt. Und ich denke, Barty dürfte sich durch das Resultat auch weitestgehend die Nummer 1 gesichert haben, wenn nicht Sabalenka kommt hier und nach den US Open noch alles gewinnt. Ich glaube, wenn Krejcikova irgendwie gesagt hätte, bei den US Open hast du noch die Chance, die Jahresnummer 1 mitzunehmen, dann wärst du durchaus zufrieden gewesen. Vor allem, wenn es nicht nur im Doppel gewesen wäre.
Ja, genau. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie gesagt hat, oh komm, das ist okay für mich. Arina Sabalenka gegen Leyla Fernandes, das ist das erste Halbfinale. Das zweite Halbfinale wird heute ermittelt zwischen Emma Raducanu und Belinda Bencic auf der einen Seite und Karolina Pliskova und Maria Sakkari auf der anderen Seite. Vier Spielerinnen, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Raducanu auch mit einem Superlauf hier, nachdem sie in Wimbledon ja schon für Furore gesorgt hat. Belinda Bencic seit Olympia auf einem absoluten High. Karolina Pliskova seit Rom eigentlich, dass sie wieder da ist. Wimbledon hat sie dann als Turnier genutzt, was sie quasi als Sprungbrett genutzt hat. Ja, und Maria Sakkari mit extrem konstanten Ergebnissen. Dein Tipp, was passieren wird bei diesen Matches heute?
Ja, wir können noch mal ganz kurz festhalten. Wir haben so oder so eine neue Siegerin bei dem Grand Slam Turnier. Werden, glaube ich, die Serie brechen. Eine Spielerin wird es in mindestens zwei Halbfinals geschafft haben, nämlich Sabalenka und natürlich Pliskova war auch schon im Halbfinale in diesem Jahr. Also die Statistik brechen wir, aber eine neue Siegerin gibt es auf jeden Fall. Wenn ich auf die heutigen Matches gucke, ich denke, Bencic hat genau die Art Spiel, um Raducanu zu kontern. Eben Raducanu mit diesem konzentrierten, präzisen Tennis und den guten Returns. Aber ich glaube, da kann Bencic genug entgegensetzen und das für sich entscheiden. Pliskova gegen Sakkari, so sehr ich es auch Sakkari gönnen würde, ich glaube, da geht Pliskova durch, wenn sie einen einigermaßen vernünftigen Aufschlagstag hat. Und ja, würde dann erwarten, dass wir im Halbfinale Pliskova gegen Bencic sehen.
Das wäre auch mein Tipp. Also werden wir morgen über das Halbfinale Emma Raducanu gegen Maria Sakkari sprechen. Lass uns einen Blick auf das Doppel werfen, auf das Frauendoppel, weil dort haben wir alte Bekannte im Frauen-Doppel-Halbfinale, nämlich Sam Stosur und Zhang Zhuai. Die haben gestern gegen Caroline Dolleheit und Storm Sanders mit 6-2 und 6-3 gewonnen. Und Stosur und Zhang, ich war 2019 das erste Mal bei den Australian Open. Damals haben sie das Turnier gewonnen und das war mit das erste Match, was ich dann so auf der Anlage gesehen habe am Mittwoch. Stosur, Zhang auf einem Nebenplatz. Und dann haben wir sie verfolgt, ein Freund von mir und ich, und wir sind durchgegangen und sie sind durchgegangen bis ins Finale und jetzt haben sie sich wieder gefunden und stehen im Halbfinale. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Geschichte zusammen. Suager und Elise Mertens, die sind dann eins gesetzt. Die treffen heute auf Corey Gauff und Katie McNally, in Doppel, was man eigentlich nicht verpassen sollte. Aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova sind sensationell in der ersten Runde ausgeschieden. Dafür ist so eine Spielerin wie Monika Niculescu noch im Viertelfinale. Die trifft nämlich mit Elena Gabriela Russo auf, Alexa Guarracci und Desiree Krawczyk. Wir haben noch Gabi Dubrowski aus Kanada auch wieder mit Luisa Stefani zusammen. Die Stefani, die bei Olympia eine Medaille gewonnen hat, die treffen auf Lucy Radetzka und Marie Buskova. Wir haben eine gute Mischung aus sehr vielen jungen Spielerinnen und ganz viele Veteraninnen. Suager, Lucy Radetzka zum Beispiel, Sam Stoja, Zhang Zhuai, Monika Niculescu. Das ist eine gute Mischung dort im Frauendoppel.
Ja, und für mich aber vielleicht wirklich die Favoriten sind Dubrowski und Stefani, denn die haben dann nach dem olympischen Bronze von Stefani, haben die zusammen in Kanada, glaube ich, Finale erreicht und dann Cincinnati gewonnen. Also da haben sich zwei gefunden und ich würde annehmen, dass die aus der oberen Hälfte ins Finale gehen und wenn die dann aus Dosa Jang treffen, dann wäre das natürlich wirklich eine sehr schöne Geschichte. Aber es ist ein bisschen wie im Einzel. Hier ist viel schon weggefallen. Wir haben da noch die Nummer 1 dabei, aber viel ist schon weggefallen an den prominentesten Doppeln, wobei das natürlich auch immer schwer zu sagen ist, weil das sich einfach im Doppelzirkus nicht so lange hält wie im Einzel. Aber ja, eben. So oder so, denke ich, werden wir ein interessantes Siegerinnen-Doppel erleben.
Das Mix können wir auch nochmal gerade ansprechen. Die sind nämlich schon im Halbfinale. Da soll es am Freitag schon das Finale geben. Da treffen Juliana Olmos und Marcelo Arevalo aus El Salvador. Ist Marcelo Arevalo, Juliana Olmos aus Mexiko auf Dayana Jastremska und Max Purcell. Und das andere Halbfinale bestreiten auf der einen Seite Jessica Pegula und Austin Krajicek und Desiree Krawczyk und Joe Salisbury. Salisbury auch in zwei Halbfinals, genauso wie Desiree Krawczyk. Auch hier ein sehr interessantes Duell, weil mit Dayana Jastremska und Jessica Pegula zwei Spielerinnen dabei sind, die auch im Einzel sehr, sehr gut sind. Wir haben wenige Spielerinnen erlebt und Spieler, die aus dem Einzel dann auch das Mix spielen wollten.
Ja, ich meine, das war natürlich eine Besonderheit, die ja Krejcikova auch in diesem Jahr geleistet hat, wobei sie da noch nicht so eine Topspielerin war, wie sie jetzt ist. Aber das Doppel, was hier natürlich rausstricht, sind die Alternates, also die überhaupt deswegen reingekommen sind, weil ein anderes Doppel rausgezogen hat. Und das sind Jastremska und Purcell. Gut, die wirken wirklich ein bisschen random hier drin. Olmos und Arevalo sind zwei etablierte Doppelspieler. Dass Pegula hier dabei ist, ist natürlich noch was. Ich meine, die wäre noch vor einem Jahr hier drin untergegangen. Jetzt ist sie einfach eine der besseren Einzelspielerinnen auf der Tour. Ich würde fast vermuten allerdings, dass Krawczyk und Salisbury das holen. Das sind ziemlich etablierte, nicht nur Doppel, sondern auch Mixed-Spieler und Spielerinnen. Wäre jetzt mal mein Tipp, dass die hier den Titel holen.
Jastremska und Max Purcell haben in der ersten Runde Sania Mirza und Rajiv Ram besiegt. Dann Gabi Dubrowski und Marcus Daniel, also zwei hervorragende Mixed-Paarungen. Und dann in der dritten Runde Jaroslava Schwedowa und Fabrice Martin, auch zwei Spielerinnen oder zwei Spieler, die im Doppel reüssieren. Eine kleine Zwischeninfo und Funfact: Jaroslava Schwedowa hat Zwillinge. Weißt du, wie die heißen?
Nee, aber ich meine, die Tage gelesen zu haben, dass sie jetzt doch noch wieder endgültig zurücktritt, nachdem sie zurückgekommen war. Aber ich weiß nicht, wie ihre Zwillinge heißen.
Stan und Mirka.
Ach, stimmt. Ja. Hatte ich auch mal gehört.
Jastremska und Purcell also im Halbfinale unter anderem. Und wir werden in den nächsten Tagen dann natürlich auch über die Entscheidung in diesem Turnier sprechen. Ihr merkt schon, wir haben so ein bisschen dann auch aufzufüllen, beziehungsweise wir können auch dann über die Doppel sprechen, weil nicht ganz so viel passiert ist. Im Herrenwettbewerb ist auch nicht so viel passiert. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de in Chip in Charge und unserem Daily zu den US Open. Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime bestreiten ein Halbfinale, auf das wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen können. Daniil Medvedev hat gestern gegen Bocic van der Sandsrolp gewonnen mit 6:3, 6:0, 4:6 und 7:5. Er hat im dritten Satz und kann für ein paar Minuten ausgecheckt, dann kam van der Sandsrolp ran und konnte seinerseits so ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen und hat dann anderthalb Sätze, ein Dreiviertelsätze lang, einen wirklich herausragenden Kampf geliefert. Felix Auger-Aliassime profitierte dann von der Aufgabe von Carlos Alcaraz beim Stand von 6:3 und 3-1 im zweiten Satz, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal Daniil Medvedev gegen Bocic van de Sandsrulp. Das war gestern um 18 Uhr, zwei Sätze lang ein Spiel der gepflegten Langeweile. Van de Sandsrulp hat alles versucht, aber Medvedev hat von der Grundlinie dominiert, hat zwischendurch Aufschlagspiele gehabt, die keine 75 Sekunden gedauert haben und hat überhaupt keine Probleme gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Im dritten Satz gab es dann eine Phase, wo Daniil Medvedev ja so ein bisschen his mind wandered. Er hat sich mit dem Schiedsrichter angelegt, hat gesagt, warum sind hier keine Zuschauer hinter den Grundlinien, warum sind hier immer die Reihen leer und ist hier heute Labor Day. Er hat sich also um Dinge gekümmert, um die er sich eigentlich nicht kümmern sollte, weil er ein Tennismatch zu bestreiten hat. Dann hat Bocic van de Sandsrulp früh einen Break geschafft. Dieses Break konnte er transportieren. Und zwar dann mit einem Spiel, wo er so ein bisschen dann auch Medvedevs Spiel dann auch gespiegelt hat. Er hat gute Aufschläge gehabt. Er hat von der Grundlinie Winner gehabt, etc. Und dann wurde es im vierten Satz tatsächlich spannend und hochklassig. Und dann hat Medvedev am Ende mit 7-5 die Oberhand behalten. Aber diese Verlängerung dieses Matches, habe ich das Gefühl gehabt gestern, hat sich Medvedev selber zuzuschreiben gehabt.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich meine, ich hatte mir zu dem Match aufgeschrieben, Besuch wie immer beim Osteopathen. Am Anfang wird ganz viel abgetastet und am Ende überall mal gedrückt. Denn man muss sagen, für die Länge waren es ganz wenige Unforced Error, die beiden zusammen gemacht haben, aber auch relativ wenige Winner. Und das mit der Spiegelung, das fasst es ganz gut zusammen. Okay, also die ersten zwei Sätze müssen wir nicht groß drüber reden. Da war Medvedev total überlegen. Da kam der Aufschlag auch einfach nicht von Van de Sandschrump. Und der wurde dann aber besser im dritten Satz, im vierten Satz. Da kam die Quote und da hat er einfach nicht mehr so Probleme gehabt, drin zu bleiben. Am Ende trotzdem eine absolute Diskrepanz. Da dominiert Medvedev den ersten Aufschlag, aber eben dann den beiden letzten Sätzen nicht mehr so sehr. Und dann kann Van de Sandschrulp aufschließen und eben kann auf hohem Niveau mithalten mit Medvedev. Allerdings Medvedev natürlich beim Medvedev-Spiel immer noch besser als jeder andere, vielleicht noch Djokovic die Ausnahme. Aber daher, glaube ich, war jetzt nie in Frage, dass Medvedev das gewinnt. Aber Gott sei Dank war da wenigstens noch ein bisschen was drin und es war dann nicht noch ein 6-0 oder so im dritten Satz. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwem geholfen hätte.
Das hätte niemandem geholfen und Bocic van de Sandsrulp schon gar nicht. Aber der hat, wie gesagt, ein richtig gutes Match draus gemacht. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeschaut. Im vierten Satz hat sich allerdings Medvedev dann richtig zusammengerissen, hat zwei Unforced Errors gespielt und konnte dieses Match dann am Ende dann durchziehen. Medvedev, er hat gesagt, er möchte so lange wie möglich die Big Three bei 20 Grand Slams halten. Das ist eine klare Kampfansage dann auch an Novak Djokovic. Das ist der Einzige, der 21 Grand Slams in diesem Jahr erreichen kann dann noch. Er war ja auch so ein bisschen darauf angewiesen und ist darauf angewiesen, dass er möglichst kraftsparend spielt. Das ist das erste Match jetzt dann auch so ein bisschen gewesen, wo man sagen kann, da hat er ein bisschen Kräfte gelassen. Aber es ist alles noch im Rahmen für Medvedev.
Ja, also vielleicht ist es gut, dass er mal getestet worden ist, dass er eben nicht ohne Drucksituation überhaupt zum Beispiel ins Halbfinale gegangen ist, denn da gehe ich davon aus, dass da Tests kommen werden, aber am Ende sind es immer nur noch 2 Stunden 23, die hier auf dem Court stand. Also ich meine, das könnte auch bei einem normalen ATP-Turnier ein Zweisatz-Match gewesen sein. Er wird jetzt also nicht allzu viele Körner hier liegen haben lassen und kann dann, glaube ich, einfach zufrieden sein, dass es einen Test gab, dass er den dann doch relativ locker bestanden hat und eben mit ein bisschen mehr Herausforderungshärte in dieses Halbfinale einzieht.
Und sollte dieses Match in irgendeiner Weise kraftraubend gewesen sein, dann hat er zwei Tage Zeit, weil das erste Halbfinale findet erst am Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Also von daher hat er dann noch eine ganze Menge Zeit. Bocic van de Sandsrulp, der ist jetzt auf dieser Tour angekommen. Und ich bin sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden. Martin Verkerk damals, als der das French Open Finale erreicht hatte, hat er danach sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich drücke sehr die Daumen, dass wir Bocic van de Sandsrulp häufiger sehen, weil der hat einen Spielstil, was sehr sehenswert ist, wie ich finde.
Ja, und ich glaube, viel wird von diesem Aufschlag abhängen. Da wird er schon ein bisschen Quote brauchen. Ich meine, der Typ ist, was ist er, 1,94, 95 oder so. Da muss der Aufschlag einfach eine Waffe sein. Das war zum Beispiel erst meine Sätze gegen Medvedev nicht. Wenn er kommt, dann glaube ich, kann er so eine Hurkacz-Light-Karriere hinlegen. Ich meine, hat er einfach auch schon ein bisschen was vom Körperbau von Hurkacz. Ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie Masters-Turniere gewinnen und bei Grand Slams regelmäßig ins Viertelfinale einziehen. Aber ich meine, der wird wahrscheinlich nach den ersten Jahren seiner Karriere auch zufrieden sein, wenn er am Ende irgendwie mit drei 250er Titeln und noch einem Viertelfinale aus der Karriere geht. Vielleicht unterstelle ich ihm da was, aber ich meine, der arbeitet wirklich schon lange, lange auf der Challenger Tour.
Daniil Medvedev steht im Halbfinale und er trifft, und der Laver Cup hat es gleich rausgetwittert, er trifft in einem Finale aus Europa gegen den Rest der Welt auf Felix Auger-Aliassime. Der hat gegen Carlos Alcaraz gewonnen. 6:3, 3:1 stand es. Alcaraz hatte wohl Probleme an den Adduktoren und hat hinterher dann auch gesagt, natürlich schaue ich als erstes auf meinen Körper und ich möchte den Körper nicht zerstören. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe hier ein langes Turnier gespielt und vor allen Dingen ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Turnier. Felix Auger-Aliassime, der hatte ein paar anstrengende Matches, unter anderem gegen Roberto Bautista Agut oder in der ersten Runde, wo er sich dann auch sehr schwer getan hat, gegen Evgeny Donskoy. Er hatte Matches, wo er eine ganze Menge kämpfen muss, auch gegen Francis Tiafoe war es nicht immer leicht. Der wird sich nicht beschwert haben, dass er jetzt erstens 2 Tage Pause hat und zweitens hier dann sehr leicht durchgegangen ist, weil über das Match an sich können wir nicht so richtig viel berichten.
Nee, ich meine, Alcaraz, glaube ich, hätte so oder so noch Probleme gehabt mit der Wucht von Auger-Aliassime. Das waren einfach tiefe, wuchtige Schläge. Da war Alcaraz teilweise in Positionen, wie wir sie von Nadal kennen, ganz hinten an der Bande. Man hat da 2, 3 schöne Passierschläge gesetzt und sich von den Returns nach vorne gearbeitet. Aber da hat er einfach wenig Chance gehabt gegen diese wuchtigen Schläge. Da sah man dann doch die 2 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Und ansonsten, irgendwann war klar, dass Alcaraz verletzt ist, und dann kam es ein bisschen unvermittelt, glaube ich, dass er eben nachdem es 3-1 stand für Auger-Aliassime im zweiten Satz nach vorne ans Netz gegangen ist und dann war es vorbei. Bisschen bitter für die Leute, die dafür die Night Session bezahlt haben, weil in der Night Session war vorher eben dieses Krejcikova gegen Sabalenka-Match, was jetzt auch eher schnell vorbei war. Aber gut, so ist es manchmal.
So ist es manchmal, das kann man sich nicht immer aussuchen. Felix Auger-Aliassime, dem schauen wir in diesem Jahr zu, wie er diese Entwicklungsstufe nimmt, oder? Er hat zwischendurch dann auch schlechte Ergebnisse, Dusan Lajovic zum Beispiel in Toronto verloren in der ersten Runde, auch in Washington gegen Jenson Brooksby verloren, in Tokio hat er gegen Max Purcell verloren, das waren Enttäuschungen für ihn, aber Cincinnati dann Viertelfinale, wo er knapp gegen Stefanos Tsitsipas verloren hat und vor allen Dingen Wimbledon, wo er das Viertelfinale erreicht hat, nachdem er Alexander Zverev besiegt hat und dann gegen Matteo Berrettini unterlegen war. Jetzt hat er das erste Halbfinale erreicht. Wir erleben gerade, wie er den nächsten Schritt in seiner Karriere nimmt. Und auch hier sagen wir wieder, er ist erst 21 und wartet mal ein bisschen ab. Der Junge hat unglaublich viel Talent. Aber viel später, glaube ich, dann hätte es auch nicht kommen dürfen. Wenn er jetzt zum Beispiel dann nochmal so eine Niederlage gehabt hätte, die früh gewesen wäre. Irgendwann kommen dann ja auch die Zweifel.
Ja, aber wenn man jetzt schaut aufs Race, da können wir Rafael Nadal mittlerweile rausrechnen, weil der eben in diesem Jahr nicht mehr antreten wird. So Auger-Aliassime auf Platz 9, nicht weit hinter Hurkacz auf Platz 8. Also er könnte es zu den ATP Finals schaffen. Wenn er ins Finale einzieht, dann hat er eine sehr gute Chance, es dahin zu schaffen. Aber da warten wir jetzt erstmal ab. Und ich glaube, das zeigt uns, wo er ist. Im Moment am Rande der Top 10. Und wenn wir jetzt einfach uns die Saison anschauen, nur von der Rasenplatzsaison, her an, also wahrscheinlich eher ein Top-6-Spieler im Moment. Und das ist das Niveau, was er auch zeigt. Es sind immer noch mal wieder frühe Niederlagen dabei, aber er profitiert mittlerweile in den Grand Slams von seiner überragenden Physis, denn er ist wirklich fit, er ist wirklich durchtrainiert. Er kann dieses Tempo über viele Stunden gehen und er ist, ich weiß gar nicht mehr, bei wem wir es gestern gesagt haben, da müssen noch ein paar Kanten abgeschliffen werden. Er ist schon in dem Prozess und schleift diese Kanten schon ab. Und jetzt kriegt er einen wirklich spannenden Test. Ich meine, er ist einmal auf Medvedev getroffen. Das hat Medvedev 7-6 im dritten Satz gewonnen. Würde erwarten, dass wir ein ähnlich enges Match bekommen. Und muss sagen, da freue ich mich jetzt auch drauf. Das sollte ein gutes Niveau werden.
Das ist das erste Halbfinale, was ich denke mal am Freitag um 21 Uhr stattfinden wird. Am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1 Uhr. Spätestens oder frühestens, da treffen dann entweder auf der einen Seite Novak Djokovic oder Matteo Berrettini aufeinander und auf der anderen Seite Alexander Zverev oder Lloyd Harris spielen heute. Alexander Zverev gegen Lloyd Harris heute gegen 20 Uhr, Novak Djokovic und Matteo Berrettini in der Night Session. Zverev gegen Harris. Wenn Harris so aufschlägt wie in den letzten Runden, könnte Zverev hier einen wirklichen Test haben. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Auf der anderen Seite Djokovic gegen Berrettini ist das Match, auf das ich unglaublich gespannt bin. Kann Berrettini hier ähnlich wie im Wimbledon-Finale einen guten Kampf anbieten oder kann er sogar einen sehr guten Kampf anbieten?
Ja, hat er sogar bei den French Open. Da hat er Djokovic bei 7-5 im vierten Satz gehabt. Also das war wirklich auch eine enge Geschichte. Da war näher dran de facto als Rafael Nadal, obwohl es natürlich nicht wirklich so war. Also ich traue ihm schon was zu. Muss sagen, hat mich in diesem Turnier allerdings noch nicht so überzeugt wie in Wimbledon und auch nicht bei den French Open. Ich gehe davon aus, dass Djokovic das am Ende gewinnen wird, jetzt aber auch nicht durchspazieren wird. Und Zverev gegen Harris, da hängt so viel wirklich eben von Aufschlag von Harris ab. Hast gesagt, wenn das nochmal so wie gegen Opelka macht, dann kann es eng werden. Vor allem, weil Zverev auch ein bisschen nervös wirkte im letzten Match. Wenn Harris da jetzt irgendwie 20% weniger beim ersten Aufschlag reinbekommt, wird Zverev da schon in 3 Sätzen für sich entscheiden. Also da hängt viel von Harris ab und wie der sich vorbereitet fühlt für das erste Viertelfinale seiner Karriere.
Heute gegen 20 Uhr Zverev gegen Harris dann und heute Nacht um 1 dann Berrettini gegen Djokovic und wir werden morgen natürlich in unserem Daily darüber berichten, so wie wir jeden Tag bis zum Ende dieses Turniers über die US Open berichten werden. Lasst uns einen Blick auf das Herren-Doppel werfen. Steve Johnson und Sam Querrey haben gestern gegen Kevin Kravitz und Horia Tekau gewonnen mit 6-2 und 7-6. Johnson und Querrey haben schon in der Vorbereitung in Winston-Salem ein sehr, sehr lustiges Turnier gespielt und haben sehr viel Spaß miteinander auf dem Court. Querrey, der seinen fantastischen Aufschlag hat, Steve Johnson, der einen guten Return hat, das passt im Moment sehr gut zusammen. Und Kravitz und Tekau hatten gestern vor allen Dingen im ersten Satz keine Chance. Im zweiten Satz war es dann so, dass es eine sehr ausgeglichene Geschichte war. Kravitz und Tekau mussten um ihre Aufschläge kämpfen, Aufschlagspiele kämpfen. Und im Tiebreak waren dann Johnson und Querrey die besseren. Johnson hat hinterher im Interview gesagt, im On-Court-Interview, da gesagt, naja, wenn du einen Doppelpartner an deiner Seite hast, der 20 Asse pro Spiel schlägt, dann ist es nicht ganz so schwierig. Und Johnson und Querrey sind hier ein sehr gefährliches Doppel.
Ja, und Querrey, mal gucken, ob der sich zum Beispiel im Laufe seiner Restkarriere noch dem Doppel etwas häufiger zuwendet. Denn das, glaube ich, liegt ihm generell. Und hätte er jetzt nicht die Bryans vor sich gehabt im Davis Cup Team, dann glaube ich, hätten wir ihn auch ab und an mal im Doppel gesehen. Und wir können auch nochmal festhalten, Kravitz, auch wenn er jetzt in diesem Jahr keinen Grand Slam Titel mehr gewonnen hat, hat sich wirklich als einer der Top 10, Top 15 Doppelspieler auf der Tour etabliert. Also ich glaube, da muss er sich jetzt auch nicht sonderlich grämen, das hier verloren zu haben gegen die beiden Einzelspieler.
Horia Tekau und Kevin Kravitz stehen auf Platz 7 im Race to Turin. Also die Chance ist wirklich da, dass Kravitz es nicht nur mit Andreas Mies nach Turin beziehungsweise zum Jahresendturnier schafft, sondern auch mit Horia Tekau. Die beiden haben sich gefunden und haben sofort wirklich miteinander gut gespielt und wollen ja dann auch bis Ende des Jahres zusammen spielen. Und unsere letzten Infos waren, dass Andreas Mies und Kevin Kravitz dann nächstes Jahr wieder zusammen spielen werden. Steve Johnson und Sam Querrey treffen jetzt auf ja wirklich etablierte Spieler. Rajiv Ram und Joe Salisbury, die haben nämlich in der letzten Nacht gegen Matt Apton und Max Purcell 7-6, 6-7, 7-6 gewonnen, 12-10 im Schluss-Tiebreak des dritten Satzes. 3 Stunden, 2 Minuten hat es gedauert. Ram Salisbury gegen Johnson Querrey und auf der anderen Seite Jamie Pierce und Filip Polaschek. Filip Polaschek hat sonst mit Ivan Dodig zusammengespielt. Dodig hat man nur als passiven Spieler hier gesehen. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist. Polaschek und Pierce haben jedenfalls gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut ganz klar in 2 Sätzen gewonnen. 6-2 und 6-3. Und die treffen jetzt auf die alten Herren. Jamie Murray und Bruno Soares. Die haben sich nämlich wieder zusammengefunden, nachdem sie sich zwischendurch getrennt hatten. Die haben gestern in einem herausragenden Duell gegen Marcel Granollers und Horacio Ceballos gewonnen. 6-7, 6-4, 6-4. Auch da ist noch eine ganze Menge Musik in diesem Turnier, aber hier auch sind die Top-Gesetzten sehr, sehr früh ausgeschieden und Granollers Ceballos gestern im Viertelfinale. Dein Tipp, wer gewinnt dieses Turnier?
Na, gute Frage. Also wir können erstmal festhalten, es sind 6 Spieler, die hier schon Grand Slam gewonnen haben, in Form von Suarez, Murray, Polaschek, Pierce, Salisbury und Ram. Also das ist schon beeindruckend. Ich würde aber auf Ram und Salisbury tippen, dass die sich das am Ende holen werden. Die dürften dann damit, Mektic, Pavic sind wahrscheinlich nicht mehr einzuholen für die Nummer 1 am Ende des Jahres. Das ist doch etwas vermessen, aber dann hätten sie sich schon als zweitbestes Doppel des Jahres etabliert und das ist auch ungefähr, wo ich sie im Moment einordnen würde, als so zweit-, drittbestes Doppel auf der Herrentour.
kleines Doppelerdbeben gab es da letzte Woche, als innerhalb von einer Viertelstunde auf der einen Seite Mektić Pavic und auf der anderen Seite Sinjakova und Krejčíková ausgeschieden waren und damit so ein bisschen für Stimmung in den Doppelkonkurrenzen gesorgt haben. Also auch hier auf den Herren-Doppelwettbewerb werden wir in den nächsten Tagen noch einen Blick werfen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, morgen hören wir uns wieder und dann mit auch wieder 4 weiteren tollen Matches und hoffentlich werden davon alle 4 dann richtig gute Matches, nicht nur wie heute nur 2 Matches. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.